Ich wünsche uns allen für die Predigt, dass jeder von uns was mitnimmt und von Jesus, von Gott, vom Heiligen Geist angesprochen wird. Dass ihr was mitnehmt und ihr was mitnimmt und dann könnte ich auf jeden Einzelnen persönlich zeigen, dass Gott dich, sie anspricht, auch euch zu Hause. Dass ihr auf dem Sofa bei schönem Kaffee und Brötchen auch was mitkriegt von diesem Gottesdienst, von Gottes Wort, das lebendig ist und das etwas auswirken möchte. Und heute geht es darum, dass wir unserem Glauben ein Stückchen Wissen hinzufügen, weil Paulus sagt im Römerbrief, aus dem Wissen kommt die Motivation, als Christ zu leben. Heute ist der Römerbrief, Malte, hast du mein Mikrofon? Heute ist der Römerbrief dran, hört man mich? Eins, zwei, jetzt hört man mich. Was wissen Sie, was weißt du über den Römerbrief? Schon mal nachgedacht? Ist von Paulus geschrieben, oder? Ja? Nö. Stimmt nicht. Kapitel 16 müsst ihr mal nachlesen. Paulus war faul. Der hat es aufschreiben lassen. Von Tertius wird im Kapitel 16 genannt, könnt ihr nachlesen. Paulus hat diktiert und Tertius hat aufgeschrieben. Wisst ihr ungefähr, wann er aufgeschrieben hat, den Römerbrief? Ein Tipp, Gisela? Das ist ja, ein bisschen mutig. Sei mutig und stark und nenn mal eine Zahl. Hier, 55 nach Christus. So, wann ist Jesus gestorben? Vermutet wird um 33 nach Christus eben. Und das heißt, 20 Jahre später hat Paulus diesen Brief an Rom geschrieben, an die Christen vor Ort. Und die Distanz von Jerusalem, wo die Kreuzigung war, bis nach Rom ist riesig. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dass innerhalb von 20 Jahren in Rom, in der Hauptstadt der damaligen Welt, eine Gemeinde gewachsen war, die schon groß war. Was für ein Wunder, oder? Dass schon nach 20 Jahren in Rom eine christliche Gemeinde existierte. Die wussten über Jesus Bescheid, die haben sich taufen lassen. Und Paulus kennt die Gemeinde nicht. Der hat viele Gemeinden gegründet, aber nicht Rom. Auch keiner der Jünger Jesu war dabei und hat die gegründet, die ist einfach so entstanden. Und das alleine ist schon wert, darüber nachzudenken, was da passiert ist in Rom. Und da müsst ihr euch vorstellen, es gab die Bibel noch nicht, wie wir sie kennen. Es gab die Schriften des Alten Testamentes, auch nur einzeln in Pergamentrollen, die lagen auch nicht alle vor. Es gab noch kein Evangelium, das verbreitet wurde. Keiner hatte eine Ahnung, was wirklich geschehen ist. Und doch hat man die Geschichten von Jesus weitererzählt. Und der Heilige Geist hat gewirkt, sodass diese Gemeinde in Rom entstehen konnte. Das ist ein Wunder. Und darüber berichtet der Römerbrief, weil Paulus sich dann irgendwann vornimmt, so Leute, ihr habt eine Gemeinde gegründet, ihr braucht mal ein ordentliches Fundament auf eurem Glauben, worauf ihr aufbauen könnt. Ihr braucht Wissen, Leute, sonst verrennt ihr euch. Die ersten Kapitel stellt Paulus klar, alle Menschen sind Sünder. Die Heiden, die Griechen, die Juden, es gibt keine Ausnahmen. Alle Völker in dieser Welt, alle Menschen Sünder. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht kommt in Kapitel 4 und 5. Es gibt die Heilung, es gibt die Rettung durch Jesus Christus, der stellvertretend für dich und mich, für die Menschen damals gestorben ist, damit wir mit Gott versöhnt sind, Frieden haben können, erlöst sind. Das ist das Basiswissen sozusagen. Und dann in unserem Kapitel heute geht Paulus ein Stückchen weiter und steigt richtig tief ein. Er spricht, das ist klar, ihr wart Sünder, ihr habt Jesus kennengelernt, ihr habt euch taufen lassen, so viel wussten die in Rom. Aber jetzt geht's ins Detail. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn so eine Gemeinde ganz weit weg aufgebaut wird, gerät manches außer Kontrolle. So auch manches Verständnis. Und jetzt sagt Paulus, jetzt ist es Zeit, dass ihr ein neues Leben anfangt. Aber wie? Ja, auf der Basis genau von dem, was gerade gesagt worden ist. Ihr wart Sünder, ihr seid erlöst worden und aus dieser Gnade heraus, aus dieser Freude heraus, lebt ein neues Leben ohne Sünde in Jesus Christus, ein ganz neues Leben. Und das ist Vers 4 unseres Predigttextes. Dort schreibt nämlich Paulus:
So auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wenn du Jesus annimmst, ja sagst, wenn du dich taufen lässt, dann ist es tatsächlich komplett neu. Im Griechischen heißt es eigentlich noch schöner, wenn man es so 1:1 übersetzt. Da schreibt Paulus, sodass auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln mögen. Neuheit, da ist etwas Neues passiert. Durch dein Ja zu Jesus, durch deine Taufe. Und dann weiß, glaube ich, jeder von uns, wenn etwas neu ist, dann ist eben vieles neu und ungewohnt. Man kennt sich nicht so aus in dem Neuen. Das ist mit dem Glauben an Jesus gar nicht anders. Die Menschen in der Jesu-Gemeinde, Jesus-Gemeinde von Rom, haben erkannt, Jesus ist der Retter. Ja. Haben ihn auf unterschiedliche Art und Weise erlebt. Ja, haben gesagt, die Geschichte stimmt. Jesus lebt und ist auferstanden. Und wenn ich an ihn glaube, werde ich das auch haben, für mich. Etwas Neues beginnt, aber wenn wir etwas Neues kaufen, ist meistens was dabei? Eine Gebrauchsanleitung. Da kann man nachlesen. Ich persönlich mache das immer gerne erstmal aus dem Bauchgefühl heraus, intuitiv. Gucke erstmal, wie funktionieren die Knöpfe, irgendwie muss ich das Ding doch selber zum Laufen kriegen. Und ich mag keine Anleitung. Bis auf, wenn ich Sachen machen möchte, die ein bisschen komplizierter sind, die nicht intuitiv aus dem Bauch heraus zu lösen sind, herauszufinden sind, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als in die Anleitung reinzuschauen. Ich weiß nicht, wie du es machst, wie sie es machen. Unsere Tante, die kommt ohne Anleitung nicht zurecht, die wird wahnsinnig. War da keine Anleitung dabei? Wieso steht da alles nur in Chinesisch? Ich verstehe nichts. Blödes Gerät will ich nicht haben. Weiß ich, wie du es machst mit der Anleitung? Es ist manchmal nötig, weil man sonst entweder nicht alles nutzen kann von einem Gerät oder es im schlimmsten Falle kaputt macht, weil man es falsch bedient. Bei den Römern, bei den Christen in Rom war das Thema Gnade, Sünde, Taufe. Wie hängt das alles zusammen? Sie hatten so ein paar Ideen aus dem Bauch heraus, aber sie haben nicht alles verstanden und nicht alles gewusst. Und dann wird es gefährlich, auch im christlichen Glauben. Der Heilige Geist wirkt, ja. Und wir können viel mit dem Heiligen Geist erfahren, tun und machen und erleben, aber dann, und deswegen schreibt Paulus den Römerbrief, braucht es ein Fundament, dass ich verstehe, warum Gott Jesus geschickt hat, wie groß seine Gnade ist und wie teuer sie erkauft worden ist. Sonst könnten wir einstimmen in Paulus, der dann sagt, sollen wir jetzt sündigen, richtig viel, damit die Gnade umso wertvoller wird, damit wir die Gnade richtig hochhalten? Sollen wir das tun? Auf keinen Fall, sagt er. Wieso? Weil die Gnade richtig teuer erkauft ist. Können wir sie nicht benutzen, einfach wie so ein Eurostück, was wir immer wieder mal spenden und geben? Es ist teuer erkauft mit dem Blut Jesu Christi. Und immer wenn wir die Gnade benötigen, tut das weh. Das sollte uns bewusst sein. Und das war den Römern, den Christen in Rom, nicht so bewusst. Sündigen, kein Problem. Dann nehme ich eine Portion Gnade und ich stehe wieder sauber da vor Gott. Paulus sagt, nee, so geht das nicht. Ihr müsst mal verstehen, was dahinter steckt. Hinter der Taufe, hinter der Gnade. Der Römerbrief ist eine detaillierte Anleitung, noch bevor es Markus, Matthäus, Johannes oder Matthäus in Rom gab. Selbst wenn es in Jerusalem schon geschrieben worden ist, muss es ja vervielfältigt werden, gedruckt werden, dahingebracht werden. Und das war noch nicht so weit. Aber dieser Brief an Rom, deswegen bezeichnen viele es als das fünfte Evangelium, ist die detaillierte Anleitung und Hintergrundwissen, was viele Menschen nicht haben. Deswegen ist er eben manchmal schwer zu lesen. Paulus ist es wichtig, dass die Gemeinde in Rom und auch wir heute nicht nur aus dem Bauch heraus unseren Glauben leben und erleben, sondern dass wir verstehen, warum, wozu und wieso Gott das getan hat. Denn ohne Hintergrundwissen und tiefes Verstehen, ohne Anleitung im Glauben, ist die Gefahr tatsächlich groß, dass sich die Christen in Rom, wie auch wir heute, im Glauben verrennen. Dass sich Traditionen einschleichen, die so gar nicht in der Bibel stehen. Dass wir unter Gnade was völlig anderes verstehen als das, was Gott gemeint hat. Und deswegen kommt ihr nicht drum rum, als Getaufte, als Christen, darüber nachzudenken, was Gott damit getan hat, was der Hintergrund war. Und dann wird es auch spannend, weil das Thema ist ja Taufe. Und dann müsst ihr euch vorstellen, die sind schon getauft und haben anscheinend ein falsches Verständnis von der Gnade, von dem gemeinsam gestorben sein mit Jesus, gemeinsam auferstehen werden mit Jesus. Und dann sagt Paulus nicht, ey, ihr habt alles falsch gemacht, ihr habt alles falsch verstanden und sagt nicht, eure Taufe ist ungültig. Ihr müsst nochmal getauft werden und diesmal aber richtig. Thema Wiedertaufe. Das sagt Paulus nicht. Er rückt das Verständnis der Taufe ins richtige Licht und erklärt den Römern, den Christen in Rom, was mit der Taufe wirklich gemeint ist. Und er verändert nicht die Taufe, sondern das Verständnis der Christen in Rom. Das heißt, wenn wir eine falsche Taufpraxis haben, heißt es nicht, dass man sich dann neu taufen lassen muss, sondern man muss sein eigenes Verstehen ändern und verstehen, was Gott wirklich damit gemeint hat. Und daraus entsteht eine Kraft, die mich motiviert. Na klar motiviert mich das, wenn ich weiß, was Gott da mit Jesus getan hat, wie sehr gelitten Jesus hat am Kreuz, was Gott geopfert hat. Und wer das versteht, wirklich im Herzen versteht, der kann nicht sagen, hey, lasst uns sündigen, wir haben ja Gnade. Wir haben doch immer Vergebung als Christ, ich werde Christ und kann machen, was ich will, Banken ausräumen, rauben, ich kann Ehefrauen vernaschen, kein Thema. Am Ende vergibt mir Jesus immer. Das geht, wenn man an der Oberfläche ist. Aber wenn ich wirklich verstehe, was Jesus am Kreuz da getan hat, für mich, was Gott geopfert hat, dann tut mir das jedes Mal weh, wenn ich sündige. Das schmerzt. Aber nur, wenn ich verstanden habe, was am Kreuz da wirklich passiert ist. Und das versucht Paulus den Christen in Rom und uns heute zu zeigen. Die Gefahr ist nämlich wirklich, dass wir in verschiedenen Bereichen im Glauben und Gnade, Taufe sind so typische Bereiche, falsch liegen mit unserem Verstehen. Und dann leidet unsere Motivation auch darunter, unser Christsein, unser neues Leben zu leben. Manchmal lesen wir etwas und wir verstehen was ganz anderes. Wir haben den Punkt nicht kapiert, denken es aber und liegen damit total falsch. Ein Kindergottesdienstmitarbeiter war Angler und nahm an einem Sonntag 4 seiner Würmer mit. Wird ein bisschen makaber jetzt, müsst ihr darüber nachdenken, war in den 70ern, da war es nicht so schlimm. Er wusste, er hatte ein paar viele wilde Jungs in seiner Gruppe beim Kindergottesdienst. Die waren alle so 9, 10, waren schon ein bisschen älter. Und er wollte ihnen so gerne etwas über Jesus und den christlichen Glauben und dem Leben als Christ weitergeben. Wollte sie ins Nachdenken bringen, auch wenn die gerade am Rundtoben waren, am Rumspielen, am Schreien und Machen. Er fing einfach an, ohne etwas zu sagen. Die spielten noch und schrien da alle rum im Raum. Er nahm ein erstes Glas, packte es so auf den Tresen, packte den ersten Wurm rein, nahm eine Flasche Whisky und kippte den Whisky da rein. Er nahm das zweite Glas, den zweiten Wurm, tat ihn auch da rein, zündete eine Zigarette an, tat die Zigarette da rein, machte den Deckel drauf und der Qualm verbreitete sich in dem Glas. Nummer 3 war dran, Glas auf den Tisch. Die wurden natürlich langsam alle ruhiger, als sie da sahen, was er tat und guckten genau hin, was jetzt kommt. Nahm den Wurm, drittes Glas, dritter Wurm rein und goss Schokoladensirup hinein. Halb voll. Und Nummer 4, ihr ahnt es, frische, duftende Komposterde. Der Wurm kam rein und er ließ die 4 Gläser unkommentiert einfach da stehen. zog sein Programm durch, erzählte hier und da was und die Kinder gucken natürlich immer nur auf die Würmer. Und am Ende der Stunde kam er dann endlich zu den Gläsern und fragte natürlich, Leute, ich will euch irgendwas damit sagen, mit diesen 4 Gläsern, mit den Würmern. 3 sind verstorben, die sind tot. Nur der eine lebte noch, war quicklebendig, fühlte sich sauwohl. Was meint ihr, will ich euch damit sagen? Was ist die Moral von der Geschichte, könnte man sagen? Schweigen. Grübeln, man konnte die Kinder denken hören. Dann endlich, nach einer gewissen Zeit, meldete sich ein Junge und sagt, ich weiß, was du uns sagen möchtest. Wenn wir Whisky trinken, wenn wir viel rauchen, wenn wir viel Schokolade essen, bekommen wir garantiert keine Würmer. Der Mann hat es gut gemeint, wollte wahrscheinlich sagen, hier guck mal, wenn du einen guten Boden legst, ein gutes Fundament hast, alles wunderbar ist und du an Jesus glaubst, dann bist du wieder ein quicklebendiger Wurm. Aber seine gute Absicht ging voll nach hinten los. Der Junge hat was ganz anderes verstanden. Der wird jetzt sein Leben lang wahrscheinlich rauchen, trinken und Schokolade essen, in der Hoffnung, dass er nie Würmer kriegt. Ich möchte mit der Geschichte sagen, man kann ganz schnell was falsch verstehen und in den falschen Hals kriegen. Und so ist das auch bei Gnade und bei der Taufe und beim Sündigen. Paulus hat in den ersten Kapiteln des Römerbriefes erklärt, wir sind Sünder. Und Jesus alleine ist der Weg daraus zur Vergebung und zur Versöhnung mit Gott. Und es war reine Gnade. Reine Gnade, ein reines Geschenk. Wir haben nichts dafür getan, dass wir diese Gnade von Gott verdient haben. Und nun könnten wir eben sagen, lasst uns sündigen, denn wir haben ja Gottes Gnade geschenkt gekriegt. Wir könnten das, wie der Junge mit den Würmern, komplett falsch verstehen. Einer, der es falsch verstanden hat, ist auch bekannt, der Name ist Rasputin, ein Wanderprediger aus Russland, Grigori Rasputin, und der hat das gepredigt tatsächlich. Ist ja bekannt, dass er viele Frauenbeziehungen hatte, mit Unverheirateten, mit Verheirateten, wahrscheinlich mit der Zarin, und war bekannt für seine Saufgelage, für seine Trunkenheit, für seine Unmoral. Und er hat gepredigt, die Gnade Gottes ist doch so groß, ich kann sündigen, wie ich will. Am Ende erfahre ich die Vergebung und die Gnade Gottes. Ist doch wunderbar. Falsch verstanden. Rauchen, trinken, Schokolade essen. Und wir können mit der Gnade Gottes einfach so rumgehen und sie verschleudern. Das geht nicht, wenn ich verstanden habe, was Jesus für mich da getan hat. Paulus schreibt in Vers 1 und 2, was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Auf keinen Fall, absolut nicht, geht nicht. Wir sind doch der Sünde gestorben, schreibt Paulus. Du bist der Sünde gestorben, wenn du getauft bist, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus. Wie können wir noch in ihr leben, schreibt Paulus. Und Vers 6 und 7, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen, nicht mehr Sklave sind der Sünde. Und Vers 7, denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Also zusammengefasst, wer getauft ist, wer Ja zu Jesus sagt, ist der Sünde gestorben. Die Sünde wurde vernichtet. Wir dienen der Sünde nicht mehr und sind frei geworden von der Sünde. Wie der Kindergottesdienstmitarbeiter frage ich euch, was will Paulus uns damit sagen? Hast du das kapiert, ob zu Hause oder hier auf den Stühlen? Was will Paulus uns damit sagen? Dass wir der Sünde gestorben sind. Paulus hier feststellt, ist eine Tatsache. Eine Tatsache des neuen Lebens mit Jesus. Ich bin frei. Ich stehe nicht mehr unter der Macht der Sünde. Für die Sünde bin ich tot. Weiß nicht, ob ihr schon mal jemanden bei euch ignoriert habt. Vielleicht eine Freundin oder Freund, mit dem ihr Schluss gemacht habt oder Streit in der Familie. Und dann ignoriert man den einfach. Man guckt ihn nicht mehr in die Augen, man meidet ihn. Kommt er auf dem Bürgersteig entgegen, wechselt man die Straßenseite und guckt ganz gemütlich so und pfeift ein bisschen und guckt ganz woanders hin. Genauso ist das, wenn du getauft bist und Ja zu Jesus gesagt hast, mit der Sünde. Die ignoriert dich, die meidet dich, die hackt nicht mehr auf dich rum, die schaut dich nicht mehr an. Du bist für die Sünde gestorben, unwichtig. Da steht auch keine Anleitung von Paulus, du musst das und jenes tun und dann wird die Sünde dich nicht beachten. Da steht, du bist getauft, die Macht der Sünde ist dadurch gebrochen und sie schaut dich nicht mehr an. Du bist tot für die Sünde. Und wenn ihr diesen einen Satz von Paulus versteht, versteht ihr das ganze Kapitel 6 und versteht ihr, wie groß die Gnade Gottes ist. Und da könnt ihr euch viele Bilder aussuchen. Die Macht der Sünde ist gebrochen, die Handschellen sind abgefallen, die Ketten sind gesprengt. Ein für allemal. Durch dein Ja zu Jesus, durch deine Taufe. Das ist dein neues Leben. In dieser Freiheit. Was für ein Geschenk Gottes, wie groß die Gnade ist, wie unglaublich. Das ist, was Gott uns schenkt. Der Sünde gestorben. Nehmt das mit. Wer getauft ist, ist der Sünde gestorben. Die Sünde wurde vernichtet. Wir dienen der Sünde nicht mehr und sind frei geworden von der Sünde. Die Bibel lehrt uns und erinnert uns daran, dass wir alle Sklaven, alle Diener der Sünde sind, in der Dunkelheit festsitzen und dass Jesus uns rauszieht aus dieser Situation. Wir frei werden, wir zum Licht kommen, frei von der Herrschaft der Sünde über uns. Aber auch das ist leicht falsch zu verstehen. Einige Menschen folgern daraus, dass ein Christ mit dem Ja zu Jesus und mit seiner Taufe nie mehr sündigt. Das wäre die eine logische Konsequenz. Wenn Paulus das so sagt, heißt das doch, ich kann gar nicht mehr sündigen. Ich bin Christ, ich führe ab jetzt in diesem neuen Leben ein perfektes Leben. Keine Sünde mehr, kein falsches Wort mehr, keine falsche Tat mehr, keine falschen Gedanken. Es gibt Menschen, es gibt Glaubensgemeinschaften, die das so lehren und predigen. Trinken, rauchen, Schokolade essen. Falsch verstanden. Paulus möchte das nicht mit unserem Predigtext sagen. Ein Christ sündigt nach seinem Christwerden immer noch. Aber die Macht der Sünde ist über ihm gebrochen. Die Ketten sind gesprengt, die Sünde herrscht nicht mehr über diesen Menschen. Und das ein für alle Mal. Das ist nicht so, dass es wiederkommt, sondern das ist Fakt in deinem neuen Leben. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Die ist weg. Die ignoriert dich. Du bist tot. Du bist gestorben für die Sünde. Und jetzt das Problem. Die Möglichkeit zu sündigen besteht für dich trotzdem. Du kannst sündigen. Auch nach der Taufe, auch nach deinem Ja zu Jesus, aber du musst nicht mehr. Dich zwingt keiner dazu. Du entscheidest dich, aus freien Stücken dafür zu sündigen. Das ist deine Entscheidung. Die Macht ist gebrochen. Du entscheidest dich dafür, das mache ich jetzt. Den Porno schaue ich mir jetzt an. Oder der Frau schaue ich hinterher, bei der Steuererklärung lüge ich halt, damit ich ein bisschen mehr wiederkriege. Meine Nachbarin, der lüge ich auch das Blaue vom Himmel, weil die mir wieder irgendwie was erzählen möchte, von wegen, der Baum ist so hoch, den müssen sie schneiden und man erfindet tolle Geschichten, um irgendwie sich da raus zu lamentieren. Klar sündigen wir, aber wir entscheiden uns freiwillig dazu. Wir haben keine Ausrede mehr. Ja, die Sünde hat mich dazu gezwungen. Und Gott sagt, nee, du warst frei. Die Ketten waren weg, deine Handschellen waren offen. Weißt du, kennt ihr Harry Houdini? Kennt ihr den, schon mal gehört? Vorleser, oder? Harry Houdini? Zauberer. Bekannt dafür, Entfesselungskünstler, konnte jedes Schloss knacken. Und er hat gesagt, ich schaffe es, überall auszubrechen. Gebt mir ein Gefängnis, gebt mir ein Schloss, ich komme überall raus. Haben sie gemacht und er alles zack im Handumdrehen, Schloss auf, Fesseln weg, Ketten gesprengt, kein Thema. Harry Houdini. Eines Tages schickt ihn jemand in einen Raum, macht die Tür zu und er legt los, biegt sich seine Drähte zurecht, versucht das Schloss zu knacken, versucht, halbe Stunde vergeht. Das ist schon ungewöhnlich für ihn. Normalerweise ging es immer zack, zack in Minuten. Eine Stunde vergeht, nichts passiert. Nach 2 Stunden gibt er auf, lehnt sich erschöpft gegen die Tür und sie springt auf. Und der ihn da eingesperrt hat, hat gesagt, ich habe dich niemals eingeschlossen. Die Tür war auf. Du dachtest nur, sie ist zu. Und so ist das mit der Sünde. Wir Christen sind frei, aber manchmal bleiben wir lieber da, wo wir sind, eingekettet, eingesperrt und nutzen die Möglichkeit gar nicht, die Macht der Sünde einfach loszuwerden, einfach rauszugehen. Die Tür war offen. Die Tür war offen. Und Gott hat die Macht gesprengt. Jesus hat die Schuld bezahlt am Kreuz, ja. Aber er hat noch viel mehr gemacht. Er hat die Macht der Sünde über dich gebrochen. Durch sein Sterben am Kreuz. Und indem du dich taufen lässt, bist du mit Jesus verwachsen und bist frei von dieser Macht der Sünde. Und das müssen wir reinkriegen in unseren Schädel. Ein Prediger sagte mal rückblickend auf seine Zeit, die er gearbeitet hat in den Gemeinden überall, sagte er, es waren 2 große Dinge, 2 große Aufträge, die ich immer wieder machen muss. Das eine ist, ich musste ungläubigen Menschen immer wieder sagen, sie sind Sünder, sie sitzen im Dunkeln fest, komm da raus, Jesus macht dich frei. Das war Nummer 1. Nummer 2 war, Christen verständlich zu machen, dass sie frei sind von der Macht der Sünde, weil immer wieder Menschen daran festhalten und auch manche Gemeinden der Sünde wieder Macht geben, indem sie sie auf Platz 1 heben. Guck mal, der hat die Ehe gebrochen, guck mal, der ist geschieden. Guck mal, der hat wieder Mist gemacht und guck mal, was der für ein Wort gesagt hat. Wir selber sind es, die der Sünde die Macht wiedergeben wollen. Dabei ist sie nicht mehr machtvoll und sie muss ignoriert werden. Und das war die 2. Aufgabe. Christen, die schon lange dabei sind, getauft sind, Ja gesagt haben zu Jesus, ein Leben führen in der Nachfolge Jesu, den einzubläuen, zu predigen, du bist frei, die Sünde hat keine Macht mehr über dich, spiel sie nicht mehr hoch, setz ihr nicht die Krone auf, bist du, der Sünde die Macht gibt. Es war immer einer, der musste zur Bundeswehr, Pflichtdienst, ja, Günther kennt das, er hat mir neulich auch eine Geschichte davon erzählt. Auf jeden Fall hat er keinen Bock dazu, diesen Wehrdienst zu leisten, und wollte die Zeit einfach ganz ruhig hinter sich bringen. Problem war nur, sein kommandierender Offizier hatte ihn im Visier und hat ihn immer geärgert. Und so kam es eines Nachts, dass die beiden Wache geschoben haben, er kommandierender Offizier, er Schütze klein. Und na, der Offizier hat einfach Spaß draus gemacht und hat gesagt, komm, ich befehle dir jetzt, mach 10 Liegestützen. Hat keine Wahl, 10 Liegestütze gemacht. Tanz für mich. Nein, tanzen tue ich überhaupt nicht. Das ist mein Befehl. Aber ich kann nicht tanzen. Na gut, dann machen ein paar Hampelmänner. Und so ging das die ganze Nacht weiter und er musste ständig die Befehle von dem kommandierenden Offizier ausführen und hatte danach die Schnauze voll. Von der Armee, von der Bundeswehr. Und dann passierte es, dass er doch bei der Armee blieb und langsam Rang für Rang höher stieg, unser Rekrut. Und irgendwann, nachdem er weit oben war, traf er den ehemaligen kommandierenden Offizier und er hat ihm nichts mehr zu sagen. Er hatte ihm nichts mehr zu befehlen. Er hätte es versuchen können und sagen, mach mal 10 Liegestütze, 100 Hampelmänner. Und dann hätte er locker sagen können, nö, du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Verschwinde. Umgekehrt hätte er es natürlich machen können, hat er auch überlegt und gesagt, so, jetzt quäle ich dich mal, weil ich kann dir jetzt Befehle geben, hat er aber nicht gemacht. Er hat sich einfach darüber gefreut, dass dieser bösartige kommandierende Offizier ihm nichts mehr befehlen kann. Und so ist das mit der Sünde, die kann dir nichts mehr befehlen, weil du aufgestiegen bist durch deine Taufe, durch dein Ja zu Jesus. Du bist ein Kind Gottes geworden. Und ganz fromm heißt es, du bist heilig. Und das ist die höchste Auszeichnung, die sie und du in dieser Welt bekommen können. Das ist der höchste Rang, den du auf dieser Welt bekommen kannst. Kind Gottes zu sein, ein Heiliger zu sein. Heiliger ist nicht, dass du gute Taten vollbringst und irgendwie toll bist. wie in dem katholischen Verständnis ein Heiliger bedeutet, du hast Ja gesagt zu Jesus und bist getauft. Und dann ist dein Rang höher als die Sünde. Die hat dir gar nichts mehr zu befehlen. Du kannst es natürlich freiwillig machen und auf das hören, was die Sünde dir sagt. Aber du musst nicht mehr gehorchen. Das müssen wir verstehen als Christen, weil dann verstehen wir das große Geschenk, was Gott uns gemacht hat. Frei zu sein, im Rang hoch zu sein, ganz oben in dieser Welt, sodass keiner, weder Mensch noch Sünde, Dämon, Teufel, Angst und Sorgen uns irgendwas befehligen können. Wir sind ganz oben. Versteht ihr es? Oder seid ihr noch bei Rauch, Whisky und Schokolade? Darum geht's. Und dann kann man ein neues Leben in dieser Gnade führen. Und dann tut mir jede Sünde weh. Die passiert, die ich tue, freiwillig. Aber danach bereue ich sie. Es war mein Mann, der wollte gern ein Haustier haben, besonderes, der holte sich ein Schwein. Nahm es mit nach Hause, putzte es in der Badewanne richtig piekfein, war sauber, das Rosa, das glänzte wie so ein Babyhintern. Also richtig schön. Und dann ging er irgendwann mit diesem Schwein spazieren, versuchte ihm natürlich Tricks beizubringen. Und dann kamen sie irgendwann im Park und da war da durch den Regen so eine schöne Schlammpfütze. Und das Schwein konnte einfach nicht anders. Das rannte dahin und sprang, riss sich los von der Leine, sprang in die Matsche rein, wälzte sich und dem Mann, dem wurde ganz übel. Und er sagte, jetzt müssen wir die nach Hause bringen, erst mal waschen. Das Schwein kann nicht anders. Es muss sündigen, es muss in die Matsche springen, weil das irgendwo in ihm drin ist. Jetzt passiert das Unglaubliche, das Schwein wird zum Prinz. Kriegt eine Krone auf, ändert das Leben, wird neu. Müsst ihr euch vorstellen, ist ein bisschen abgefahren, die Geschichte, ich weiß. Das Schwein wird zum Prinz. Und irgendwie ist das Gefühl immer noch da, gerne in die Matsche zu wollen. Und wenn der Prinz dann in den Park ging und sieht die Matsche, manchmal konnte er widerstehen und manchmal hat er einfach seinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Und als er dann da saß, der Prinz mit der Krone auf und merkte, wie dreckig er ist, dann brauchte er niemanden mehr, der ihn sauber macht. Dann wollte er von sich aus, weil ihm das nicht mehr gefiel, der Dreck an seinem Körper, nach Hause gehen und sich sauber machen und duschen. Und das bist du als Christ. Wenn du sündigst, und das gehört zum Christsein dazu, dann fühlst du dich hoffentlich nicht mehr wohl in deiner Haut. Dann hast du ein schlechtes Gewissen. Dann fühlst du dich dreckig. Dann weißt du, wo du Vergebung bekommen kannst. Bei Jesus Christus. Eigentlich bist du ein Königskind. Und manchmal wirst du dreckig. Aber dann gefällt dir das selber irgendwann nicht mehr, obwohl das kleine Schweinchen immer noch in dir drin ist und sündigen will und versucht ist von dieser Welt. Aber dann bist du es selber, der sagt, das bin ich nicht mehr. Ich möchte sauber sein. Ich gehe zu Jesus, bekenne ihm die Schuld und bin wieder rein. Und wenn du dann verstehst, wie groß die Gnade ist, dass du das tun kannst, dass du Vergebung bei Jesus findest, weil er für dich gestorben ist, dann lebst du ganz anders als Christ. Dann ist es keine billige Gnade. Dann bereust du in dem Augenblick, wo du sündigst, was du getan hast und kommst wieder zum Kreuz gekrochen und bittest Jesus um Vergebung. Verinnerlich das bitte. Die Macht der Sünde ist für dich gebrochen. Wenn du Jesus nachfolgst, getauft bist, alles, was du dann tust, machst du selbst. Bist du für verantwortlich und bei Jesus findest du wieder Vergebung und Gnade. Schätz das hoch ein. Nimm das nicht, wie Bonhoeffer sagt, als billige Gnade oder wie Rasputin, dass man einfach so hingeht, sich Gnade und Vergebung abholt, sondern bitte Jesus von Herzen um Entschuldigung, dass er wegen dir und deiner Sünden, die du immer wieder tun wirst in dieser Welt, dass er so sterben musste am Kreuz. Amen.